Weltfunk.
Im Rahmen vom Festival Contre le Racisme in Ulm und Neu-Ulm hat Dr. Lüder Tietz aus Oldenburg am 1. Juli 2017 einen Vortrag gehalten im Haus der Gewerkschaften in Ulm mit dem Titel Gegen den Hass auf LSBTTIQ in Recht, Medizin und Psychiatrie. Den Vortrag könnt ihr in voller Länge hier auf VFM anhören. Viel Spaß damit.
Viele pöbeln im Internet gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge.
Wir müssen vermuten, dass es sich um Rechtsextremismus in schlimmster Form handelt.
Kontakte eines Absolventen der Bundeswehr-Uni zur Rechtsextremen.
Genug von solchen Nachrichten? Schau vorbei, engagier dich und zeig, wofür du stehst. Festival Contre le Racisme, das Festival für Courage und gegen Rassismus und andere Kackscheiße. Für die ganze Familie. Vom 26. Juni bis 9. Juli in Ulm und Neu-Ulm. Mehr Infos unter fclr-ulm.de und täglich auf 102.6.
Free FM.
Wollen wir mal schauen, Samstagabend einen Vortrag zu halten. Ich hätte nicht gedacht, dass da mehr als 10 Menschen vorbeikommen und als ich dann die vielen Stühle sah. Also von daher, ich bin ganz begeistert, dass das Thema doch so viel Interesse gefunden hat. Hier liegt auch ein Aufnahmegerät, hier vom Festival Contre le Racisme. Da hat mich jemand gebeten, ob es aufgezeichnet werden kann. Daraus soll dann noch eine Radiosendung entstehen, sodass Sie es nochmal nachhören können. Ich würde wahrscheinlich eher in Zukunft eben, ihr habt von Sie gesprochen, ich würde vom Alter eher mal sagen, ihr, euch, das ist, glaube ich, einfacher. Gut. Was werde ich erzählen? Ich werde erstmal so meine kulturwissenschaftliche Perspektivierung auf Normen darlegen, um mit den drei Schritten vom Titel Rückblick, Überblick und Ausblick Folgendes zu thematisieren. Es soll ja gehen um gegen den Hass auf LSBTIQ in Recht, Medizin und Psychiatrie. Da möchte ich also erstmal schildern, was so die Vorgeschichte der Kriminalisierung und Pathologisierung und Psychopathologisierung ist, um dann deutlicher zu machen, welche Veränderungen eigentlich passiert sind, um zu sehen, was zurzeit die aktuellen Auseinandersetzungen sind. Ich betrachte immer meine PowerPoint so als mein öffentliches Notizbuch. Ich werde frei sprechen, ab und zu werde ich mal ein paar Folien überspringen. Das muss ich immer sehen, wie das so von der Zeit her passt. Vielleicht ganz kurz, wenn man sexuelle Politiken thematisiert, muss man auch sexuelle Praxen und aber auch Diskriminierung und Gewalt thematisieren. Das bleibt nicht aus und im Zuge aktueller Auseinandersetzungen, das kann dann vielleicht nachher auch für die Diskussion wichtig sein, gerade hier in Baden-Württemberg, ihr habt das seit ein paar Jahren leider erlebt, das Thema LSBTTIQ löst immer auch Reaktionen von Rechtspopulistinnen aus, also falls sich doch hier jemand dazwischen befinden sollte und das in der Diskussion dann sehr deutlich wird, die beiden haben hier Hausrecht, also wir werden dann doch schon sehen, dass wir vernünftig miteinander sprechen können. Zunächst also zu diesen kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf Normen. Da ich immer nicht weiß, welche Begriffe allseits bekannt sind, werde ich noch mal kurz mit Heteronormativität anfangen. Das ist also das hegemoniale Konzept, was davon ausgeht, dass Geschlechtssexualität, sexuelle Orientierung, dass die biologisch bedingt sein, dass zwei Geschlechter natürlich sein und dass Heterosexualität natürlich sein. Dieses Konzept ist also eine Privilegierung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität, die sich auf den Ebenen Kultur, Soziales, Recht, Medien zeigt und was die Hintergrundfolie ist für die Feindlichkeit gegenüber LSBTTIQ, die wir finden. Und theoretisch aus einer queeren Perspektive kann man sagen, dass die Heteronormativität die Ausgrenzung des perversen oder non-heteronormativen gebraucht hat und braucht, um sich selbst überhaupt als Heterosexualität zu bestätigen. Das ist etwas, das finden wir in vielen Bereichen, was Normen angeht, das normativ innen bespricht sich nicht selber, sondern es bespricht das Außen, indem es abwertet. Wie sieht es hier bei Heteronormativität aus? Das ist eben die normative Annahme, die wir in dieser Form seit ungefähr 200 Jahren haben, die im Moment auch etwas abgebaut ist, aber die davon ausgeht, es gäbe nur Männer und nur Frauen und davon ausgeht, dass das zugeschriebene biologische Geschlecht, das soziale Auftreten und die sexuelle Orientierung zusammenfallen sollen. Das kann man eine Konkordanznorm oder eine Penetrationslogik nennen, dass also ein männlicher Körper zu einem maskulinen Auftreten gehören soll und zu einem Begehren nach der Frau, während die Frau umgekehrt über einen weiblichen Körper feminines Auftreten und das Begehrtwerden durch den Mann charakterisiert sei. Diese Ebenen führen eben genau zum Ausschluss einerseits, dass, obwohl es einfach biologisch da ist, Intergeschlechtlichkeit bisher noch weitestgehend in Biologie und Medizin negiert wird und als Krankheit angesehen wird, dass alles, was in den Bereich Trans gehört, sei es Crossdressing, Transsexualität, Transgender, dass das als nicht passend zum zugeschriebenen Geschlecht angesehen wird und dass aufgrund der sexuellen Orientierung Schwulen, Lesben und Bisexuelle ausgeschlossen sind. Das wird nun auch schon seit langem kritisiert. Wir haben in den 70er Jahren schon den Begriff Heterosexismus gehabt. Hier mal sehr schön auf einer Stonewall-Demo in Freiburg bringt den Heterorismus zu Fall. Der Begriff, der sich dann eingeprägt hat, war erstmal Judith Butler mit der heterosexuellen Matrix und dann Warner mit Heteronormativität. Das nur mal so als Hintergrund zu diesem Begriff. Ich spreche bewusst von Feindlichkeit gegenüber LSBTTIQ und nicht mehr von dem Konzept Homophobie, Biphobie, Transphobie. Es liegt einfach daran, dass das Konzept Homophobie, als es geprägt wurde, es kommt aus einer bestimmten emanzipatorischen Richtung innerhalb der Psychoanalyse, aber das tradiert ein bestimmtes psychoanalytisches Sexualitätsverständnis, was dann zwar schon ein bisschen transformiert ist, aber was jetzt einfach 40 Jahre alt ist und dann auf Sachen von Freud zurückgeht und es fokussiert auf so eine Art Ängstlichkeit aufgrund verdrängter eigener sexueller Wünsche. Das wird sogar in einer verdrehten Form genutzt in Amerika, in Prozessen, die dann Gay Panic oder Trans Panic heißen. Ja, ich habe ja nur Gewalt gegenüber LSBTIQ ausgeübt, weil ich habe ja Angst gehabt, dass die mir was tun. Also von daher bin ich sehr skeptisch bei diesem Homophobie-Begriff, der zwar politisch inzwischen, er wird anders genutzt, aber ich denke, es ist Zeit, davon wegzugehen und zum Begriff Feindlichkeit überzugehen, zum Begriff Hass überzugehen, weil es geht nicht um eine Ängstlichkeit, nicht um ein Vermeiden, nicht ich weiche zurück, wie das Wort Phobie das nahelegt, sondern es geht um Feindlichkeit, um Aggression, um Hass, das ist, ich gehe auf andere zu und übe Gewalt auf. Ich will nicht sagen, dass da nicht auch Ängste eine Rolle spielen, die Ängste sind aber wahrscheinlich andere, als mal in der Psychoanalyse so formuliert. Es geht eher um eine Verunsicherung wegen eines Verlustes oder eines antizipierten Verlustes, und zwar eines Verlustes von Privilegien, in diesem Fall hegemonialen, heteronormativen Privilegien und einer bestimmten Form von hegemonialer Maskulinität. Und das hängt zusammen mit allgemeinen Ängsten zu Globalisierung, zu dem, was passiert in der Postmoderne, in der Ausdifferenzierung der Welt, in der wir leben, und den tatsächlich wahrgenommenen der ökonomischen Prekarisierung, die dann umgeleitet wird auf etwas anderes. Dieser Angstfaktor ist da mit drin, aber das Hauptmotiv ist eher Hass und Feindlichkeit. Was ist die Folge von Feindlichkeit im Leben von Menschen, die dann als Erwachsene, als LSBTTIQ leben? Im Laufe der Sozialisation oder Enkulturation, ich bin ja Kulturwissenschaftler, ich spreche eher von Enkulturation, wird diese Feindlichkeit verinnerlicht, sodass da ein Selbsthass entstehen kann. Und das hat sehr lang andauernde Folgen. Man kann im Grunde davon sprechen, dass das wie eine Serie von Mikrotraumata ist, die verinnerlicht sind und lange häufig nicht verarbeitet werden. Wir sprechen viel davon, wie wirkt sich das bei Jugendlichen aus. Da gibt es ja auch inzwischen deutschsprachige Studien dazu, nachdem es lange nur im englischsprachigen Bereich Studien gab, dass es für Jugendliche immer noch sehr schwierig ist, ein Coming-out zu haben, aufgrund dieser Verinnerlichung von Heteronormativität. Neuere Studien, die jetzt wieder aus den USA kommen, sagen, dass auch viele LSBTTIQ im mittleren Erwachsenenalter eigentlich noch damit zu tun haben, dass es je nachdem, wie viel Menschen an politischer Selbstorganisation gemacht haben, wie sehr sie sich damit politisch auseinandergesetzt haben, aber auch wie sehr sie sich mit ihrer eigenen Biografie auseinandergesetzt haben, dass es auch da noch lange Nachwirkungen haben kann. Vielleicht immer mal zwischendurch habe ich das Wort queer ja schon eingeworfen. Queer verwende ich durchaus in seiner schillernden Vielfältigkeit. Es war ursprünglich ein homofeindliches Schimpfwort, was man auch eher mit abnormal oder manchmal mit pervers im Deutschen übersetzen könnte. Man könnte also manchmal von Queer Theory auch als von perverser Theorie sprechen. Es war dann schon mal ein Selbstbegriff so zwischen 1910 und 1930 in New York, und zwar da spannenderweise von homosexuellen Männern, die sehr maskulin aufgetreten sind. Es wurde dann in den 80er Jahren ein Selbstbegriff von, die nannten sich damals Gays and Lesbians of Color, also Afroamerikanerinnen, die mit diesem Begriff queer sich von dem Begriff gay auch durchaus abgesetzt haben und Lesbien. Anfang der 90er ist im Kontext des AIDS-Aktivismus im Umfeld von ACT UP sind Gruppen entstanden wie The Lesbian Avengers oder Queer Nations. Da war mal ein sehr radikaler Protest in den frühen 90ern, der sich auch diese Strategien von ACT UP wie die Kiss-ins, Die-ins, Ähnliches übernommen haben und immer wieder sehr viel, das nannte sich damals Direct Action, ist was gewesen. Am nächsten Tag hat man eine Aktion gemacht, genau an dem Ort, wo was gewesen ist, egal ob es sich um eher informelle Institutionen handelte, ob es sich um Orte des öffentlichen Lebens handelte, um staatliche Institutionen, Gesundheitsbehörden oder Ähnliches. Kurze Zeit später ist ausgehend von Amerika ein antinormatives Theorieprojekt entstanden, die Queer Theory, wo man in Deutschland am ehesten Judith Butler mit verbindet. Aber gerade im englischsprachigen Raum gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Vertreter, Vertreterinnen, die Queer auch in unterschiedlichste Theoriebereiche, Forschungsfelder hineinbeziehen. Sehr viele verschiedene Facetten. In Deutschland gibt es auch etliche, die für diese Queer Theory stehen, als größere Namen Sabine Haag, Anke Engel, vielleicht auch Andreas Krass. Und es gibt viele verschiedene, das sind eher studentische Arbeiten, Abschlussarbeiten auf Masterniveau, auf Dissertationsniveau, die sich in diesen Bereich Queer Theory einordnen oder in das Forschungsfeld, was man entweder Queer Studies nennt oder mit anderen Autoren nenne ich es auch wieder LSBTTIQ-Studies, aus einer queeren Perspektive über die Lebenswelten von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen zu forschen. Mitte der 90er ist Queer auch so als Lifestyle-Begriff eher für eine jüngere Generation aufgegriffen worden. Da hat er sich eigentlich in Deutschland am ehesten bekannt gemacht. Bis hin, dass es Zeitungen gab, die queer hießen. Es gibt noch heutzutage ein Internetportal, queer.de, oder es wird für queere Partys verwendet oder Ähnliches. Das ist sehr mit diesem Lifestyle-Aspekt verbunden, der sich eigentlich völlig von dem unterscheidet, was man im Aktivismus gemeint war. Und zum anderen, auch das gibt es im deutschsprachigen Raum, wird die sehr stark auf Bürgerrechts gezielende Politik, wie sie zum Beispiel in Deutschland der LSVD vertritt, auch die wird unter dem Namen Queer kritisiert. Vielleicht mal wieder kurz historisch zurück zur normativen Bewertung von Sexualität. Das ist etwas eine Darstellung von der Ethnologin Gail Rubin, die unterschieden hat, dass es in Amerika in den Diskursen der 80er Jahre eine klare Unterscheidung gab zwischen dem, was guter, normaler, natürlicher, gesegneter Sex war, das sind so die Begriffe, die da auch fallen, versus schlechtem, abnormalen, unnatürlichem und verdammten Sex. weiß nicht, ob man die Begriffe da hinten sehen kann, die kleinen, die da drin sind. Dann geht es um die Unterscheidung nicht nur hetero und homo, sondern was hier dann Kuschelsex und SM genannt wird, ob nur der Körper verwendet wird oder ob Gegenstände, die früher mal Ehehygienemittel und inzwischen Sex-Toys genannt werden, ob Pornografie dabei ist oder nicht, ob es in der Beziehung ist, ob es zu zweit ist oder alleine oder mit mehreren, ob es kostenlos ist oder ob einer oder mehrere der Beteiligten bezahlt werden, ob es der Fortpflanzung dient oder dem Spaß, ob es monogam ist oder promisk, Ehe oder Sünde. Wir sehen, ganz viele von diesen Sachen sind sehr stark in Bewegung geraten. Das Einzige, was nicht in Bewegung geraten ist, sondern wo die Grenze sehr viel deutlicher geworden ist, ist die Frage, sind nur Erwachsene oder Menschen, das ist ja je nach Staat unterschiedlich, wo ein Alter ist, ab dem Sexualität legitim ist. Diese Grenze ist in den letzten 30 Jahren sehr viel deutlicher geworden, während die anderen Grenzen teilweise aufgeweicht worden sind. Vielleicht noch ganz kurz, dieser Vortrag findet ja auch im Rahmen dieses Festivals Contre le Racisme statt. Kurz, das ist immer nur so ein bisschen im Vortrag drin, eine intersektionelle Perspektive. Intersektionalität bedeutet die Gleichzeitigkeit, die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsachsen oder Differenzlinien, wo man immer sehen kann, wer ist auf der Achse eher hegemonial, wer ist eher subaltern positioniert, wer wird weil er in der Mitte, in der Hegemonie drin ist, nicht markiert, wie wir es im Beispiel Heterosexualität schon hatten, und wer ist auf der unteren Ebene und wird eher markiert. Das ist wichtig, das auch bei sexuellen Politiken mit zu berücksichtigen. Ich gucke eher an, wie Sexismus und Heteronormativität zusammenhängt, aber in anderen Arbeiten, in Veröffentlichungen, weil ich mich mit Menschen beschäftigt habe, die ein Netzwerk gebildet haben, Menschen indigener Herkunft in Nordamerika, die gleichzeitig queer positioniert sind, da spielt dann so dieser Aspekt Rassismus, Kolonialismus eine Rolle. Und es spielt auch gerade, denke ich, in Deutschland zunehmend in den letzten 2-3 Jahren so im Rahmen von queerem Aktivismus eine Rolle, dass die Themen werden enger aufeinander bezogen, im Sinne von Critical Whiteness Studies oder dass sich Queers of Color sehr viel deutlicher zu Wort melden. Und andererseits, nachdem mit der Queer Theory Judith Butlers sehr viel mehr auf kulturelle Repräsentationen geachtet worden ist, wird inzwischen sehr deutlich auch wieder das Thema nach Klassenverhältnis an die Einordnung innerhalb kapitalistischer Ökonomien in den Blick genommen und da auch geguckt, wer mit diesen Transformationen, die ich eben benannt habe, eher davon profitiert und wer weniger. Vielleicht nochmal mit im Rückblick auf ein Plakat, was schon, das war in Heidelberg, 1974 schon eine ganz, ganz große Vielfalt von Geschlechtern und sexuellen Orientierungen im Grunde kommuniziert hat auf einer Symbolebene. Das ist also nichts Neues, was wir in den 90er Jahren dann haben mit dem Begriff Queer, sondern wir haben es auch schon vorher. Möchte ich deutlich machen, wie ich im Grunde Queer in meiner Forschung nutze. Ich spreche da von einem biopsychosoziokulturellen Modell, was sagt, dass ich zwar als Kulturwissenschaftler blicke, deswegen das kulturelle Modell, andererseits das aufgreife, was eigentlich mal in der Psychologie, bis es dann vergessen wurde, mal das Übliche war, nämlich das biopsychosoziale Modell. Wie wirken mögliche biologische Faktoren, Sozialisation zusammen und wie wirkt sich das in der individuellen Biografie aus? Und dass man, wenn man verstehen will, was Geschlecht, sexuelle Orientierung ausmacht, muss man diese Faktoren zusammen berücksichtigen. Das ist als Modellgrundlage, glaube ich, erstmal leicht nachvollziehbar und wie gesagt, von mir ergänzt um die kulturelle Perspektive und damit auch die historische Perspektive, die ich ja im Folgenden deutlicher vorstelle, zu sehen, wie gibt es kulturhistorisch gesehen Veränderungen und wie ist es in verschiedenen kulturellen Kontexten, was ist da zu berücksichtigen. Aber das soll heißen, dass all diese Faktoren zusammen berücksichtigt werden müssten, was eben in der heutigen Psychologie, und wir sprechen ja hinterher viel mehr über die Psychiatrie, ein führender amerikanischer Psychiater hat gesagt, wir haben das eigentlich völlig vergessen, das biopsychosoziale Modell. Wir haben eigentlich nur noch ein Bio-Bio-Bio-Modell. Es gibt eine irrsinnige Reduktion in Psychologie und Psychiatrie auf scheinbar biologische Faktoren. Und es gibt sehr, sehr viel redundante Forschung, die immer nur nach, ist es Biologie oder ist es sozial, ist es nun angeboren oder erworben forscht, was völlig hirnrissig ist. Aber es lässt sich immer so schön in Studien umsetzen, wenn man so fragt. Man muss nach den Interaktionen fragen und das ist dann ein völlig anderes Modell. Ich gehe davon aus, dass es zwar mit großen Veränderungen, die sich historisch auch immer wieder transformiert haben, auch in unterschiedlichen Kulturräumen, dass es ganz viele verschiedene Facetten vielfältiger Geschlechter und Sexualitäten gibt und gegeben hat, dass die bloß häufig nicht in den Blick genommen worden sind. Ich werde hier im Folgenden eher Perspektiven auf Recht, Medizin, Psychiatrie geben und das eben aus so einer queeren Perspektive. Und wie ich eben schon ansetzte, finde ich es ganz wichtig, das machen viele verschiedene Menschen, sowohl die aus Kulturwissenschaften kommen, wie dass sie selber aus Biologie oder Psychologie kommen. Wir kritisieren so eine Vorstellung, man müsste die Ursache von Homosexualität, Bisexualität, Transgender, Inter finden und die könnte man irgendwo in der Biologie finden und da gäbe es irgendetwas. Das war eine Strategie, die ist entstanden Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, als die Naturwissenschaften schon als sehr wichtige Disziplin auf, entstanden waren, Medizin wichtig war, aber das waren Kämpfe, vielleicht kennt jemand Karl Heinrich Ulrichs, der eigentlich ein Jurist war, aber der hat ein naturphilosophisches Modell entwickelt, um zu erklären, wie das, was er damals die Urninge nannte, das, was wir heutzutage differenzieren in LSBT, wie das entstanden ist. Und das war so ein Impuls dafür, auch später von anderen aufzugreifen und nach biologischen Ursachen zu suchen. Das ist auch immer verknüpft gewesen mit so Annahmen, wenn ich nachweisen kann, dass etwas biologisch ist, dann darf es nicht bestraft werden. Im Kontext, dass gerade im deutschen Sprachraum wir ein sehr, sehr unterschiedliches Recht hatten. Diese Strategie hat aber einen Haken, weil sie erstens annimmt, nur wenn etwas natürlich ist, muss es irgendwie geschützt werden, was es beileibe in vielen Rechtsauffassungen überhaupt nicht ist. Und andererseits übersieht, dass wir sehr viel stärker ein normatives Naturkonzept haben, was im Moment auch wichtig ist. Das ist etwas, was auch die Rechtspopulisten wieder aufgreifen, die dann von der Natürlichkeit der Ehe sprechen, weil sie ist natürlich, weil sie diese Natur ist Gott gegeben. Also ein Naturbegriff kann sehr, sehr heikel sein. Andererseits im Bereich Intergeschlechtlichkeit, nur weil Intergeschlechtlichkeit natürliche biologische Varianz ist, wird sie nicht anerkannt, sondern sie wird trotzdem medikalisiert. Also von daher sehr deutliche Kritik daran und aus einer queeren Theorie, die ja ursprünglich eher stärker kultur- und sozialwissenschaftlich war, es geht eher darum, die Annahme, dass Maskulinität, Femininität, Heterosexualität, dass das, was sich eher als Norm setzt, dass das überhaupt natürlich ist. Das erklärt sich nur für natürlich, sodass diese ganzen Argumentationen, die wir jetzt auch die letzten Tage mal wieder hatten, ja, aber die Ehe darf doch nur für Männer und Frauen sein, weil nur die können dabei Kinder kriegen, weil das ist ja per se natürlich, das gilt es zu kritisieren und das als Ideologie in Frage zu stellen. Okay, wenn man nämlich Biologinnen heute fragt, dann sagen die, dass so eine eindeutige biologische Differenz längst nicht mehr haltbar ist. Da gibt es viele, viele Theoretikerinnen, und die häufig ursprünglich aus Biologie und Naturwissenschaft kommen. Die heutige kritische Biologie vielfältiger Geschlechter sagt nämlich, dass das zugeschriebene biologische Geschlecht sowohl auf der Ebene der Chromosomen, der Gonaden, der Morphologie, der Hormone, aber auch des Gehirns, dass diese Ebenen überhaupt nicht miteinander übereinstimmen müssen, dass die auch nicht streng diskret sind. Alle Menschen haben Testosteron und Östrogen, da sind nur die Spiegel unterschiedlich und diese Spiegel verändern sich im Laufe des Lebens, im Laufe des Monats, im Laufe des Tages. Daraus eindeutige Unterschiede zu machen, ist eine pure Konstruktion, die so nicht haltbar ist. Und noch etwas, auch passend zu dieser Kritik an Biologie, ich habe das Zitat nicht ganz gefunden, ich muss das Buch wieder lesen, Quentin Crisp, vielleicht bekannt eher über den Song An Englishman in New York, hat eine Autobiografie geschrieben, The Naked Servant, und da formuliert es ungefähr so: Du wirst nicht als Tunte geboren, das ist lebenslange harte Arbeit. Und es gilt im Grunde für uns alle, egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung wir haben. Es ist ein biografischer Prozess, wo wir mit biologischen Vorbedingungen, Sozialisationsanforderungen, kulturellen Normen, kulturellen Repräsentationen jeweils individuell umgehen müssen, um dann uns selber in den Räumen, die uns von den Normen gegeben sind und die wir in unserem Dasein vielleicht auch verändern, diese Normen uns selbst zu gestalten. Von daher gehe ich von einer gewissen Entwicklungsoffenheit der Sexualität aus, von einer Vielgestaltigkeit, von einer Formbarkeit und auch von einer Plastizität. Auch unser Hirn, was gerne dann ja herangezogen wird, das ist äußerst plastisch. Das ist in 3 Wochen ist das nicht mehr so organisiert, wie es jetzt organisiert ist. Also jede Forschung, die sagt, ich finde jetzt Differenzen zwischen Person A und B und das liegt ja im Gehirn und das ist biologisch bedingt und das ist dann, das übersieht es, das Gehirn sich ständig durch Erfahrungen Stückchen für Stückchenweise neu organisiert. Von daher müssten wir viel stärker betonen, dass wir alle mögliche Veränderungen im Laufe unseres Prozesses haben. Und das kann unsere geschlechtliche Positionierung von uns selbst oder von Partner, Partnerinnen, Partnerinnen, die wir haben. Es kann die Frage, wie sehr im Moment Selbstsexualität, eine partnerschaftsorientierte Sexualität, egal wie viele Partnerinnen das jetzt sind, oder Promiskuität im Vordergrund stehen. Es kann sich auch das, was wir als ideale Sexualpartnerin haben, auch das wandelt sich im Leben. Und das, was wir gerade im Handeln im Fokus haben, mit welcher Häufigkeit, welche Formen, welche Positionen, auch das kann sich verändern. So dass sich dann auch die Selbstpositionierung, die auch in dem, wie, was nehmen wir als Identität, als das, was sagen wir als ich bin das oder das ist Teil von mir, was wir davon aufgreifen und wie weit wir uns irgendwelchen Subkulturen, Szenen, Milieus zuordnen, auch das verändert. So, vor diesem Hintergrund jetzt mein Rückblick auf die Kriminalisierung und Psychopathologisierung, um zum eigentlichen Thema zu kommen. Wir haben einen jahrhundertelangen Kampf darum, wer ist eigentlich für die non-heteronormativen Geschlechter und Sexualitäten zuständig. Erst war es die Kirche, die alles, was außerhalb einer von einem Priester geweihten Ehe zwischen Mann und Frau an Sexualität mit dem Ziele der Fortpflanzung stattfand, zu Sünde erklärt hat. Vor diesem Hintergrund wurde vieles davon zum Verbrechen erklärt und im Übergang zum 19. Jahrhundert als Krankheit und ab letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zur psychischen Krankheit. Ich glaube, mein normenkritischer Ansatz ist schon ziemlich deutlich geworden. Vielleicht ein paar Zitate von Judith Butler zu Kriminalisierung und Psychopathologisierung. Ich stelle die erstmal zum Lesen hin, dann kann ich einen Schluck trinken. Kann ich weitermachen? Also, dieser historische Kampf ging zwischen den verschiedenen Institutionen und der beginnenden politischen Selbstorganisation. Wir setzen das ja meistens an mit der Gründung des wissenschaftlich-humanitären Komitees, ich glaube 1897 in Berlin. Man könnte natürlich davon sprechen, das ist so eher was so HistorikerInnen der Geschlechter und Sexualitäten herausgearbeitet haben, wie weit es eigentlich schon einzelne Versuche gab, bei Sodomieprozessen in der frühen Neuzeit da zum Teil Widerstand zu organisieren. Das sind aber vereinzelte Formen, die da sind und die dann keine historische Fortschreibung hatten. Andererseits gibt es auch schon früher eine Organisation von im Grunde eine Art, was wir heutzutage Subkultur nennen würden. Sowas ist gut nachgewiesen im Grunde für London ab dem 17. Jahrhundert. Also auch das darf man nicht vergessen, sodass man vielleicht sehr viel deutlicher davon sprechen sollte. Und das kann man sehr deutlich an Karl-Heinrich Ulrichs machen, der im Kampf gegen die Kriminalisierung seine Schriften aufgelegt hat und da diese Idee entwickelt hat, dass das ja im Grunde biologisch bedingt sein könnte. Das war ein Versuch, ich positioniere mich gegen eine Kriminalisierung, die im Zuge der sich anbahnenden Gründung des Deutschen Reiches ja aus Preußen übertragen wurde auf andere deutsche Länder, die ein anderes Strafrecht hatten, weil es in Frankreich 1803 im Zuge des Code Napoleon die Strafbarkeit von Homosexualität, das nannte man damals zwar noch nicht so, abgeschafft worden war. Und nachdem Ulrichs das gemacht hat, sind überhaupt erst die Psychiater auf die Idee gekommen, ach guck mal, was ist das da für ein merkwürdiger Mensch, der da behauptet, er sei eine ganz besondere Art von Mensch, das gucken wir uns doch mal näher an. Sodass eigentlich aus dem, dass sich Karl Heinrich Ulrich selber positioniert hat und er dann Korrespondenz aufgenommen hat mit anderen Menschen, die auf einmal einen Begriff für das hatten, was sie erlebten, daraus haben die Fallgeschichten konstruiert. Das heißt, man muss diesen Aspekt der politischen Selbstorganisation sehr viel stärker hineinnehmen. Das wird in der meisten Literatur nicht aufgegriffen. In ein paar Texten von mir und gerade in meiner Dissertation gibt es ein deutliches Kapitel auch dazu. Vielleicht noch den Begriff der Normalisierung, wieder erstmal ein Zitat von Michel Foucault zum Lesen. Michel Foucault ist ursprünglich Psychologe gewesen, ist also auch durchaus geschult in klinischer Psychologie, hat sich dann im Grunde mit historischen Schriften, mit Institutionen auseinandergesetzt und hat nachher eine Professur für Philosophie gehabt, hat das entwickelt, was wir heutzutage Diskursanalyse nennen. Und er hat sehr stark herausgearbeitet, wie Wissenschaft und gerade die Wissenschaft vom Menschen, die sich selber als objektive Wissenschaft verstanden hat, wie eng die mit Macht zusammenhängt. Also wie das Wissen, was Wissenschaften produzieren, gleichzeitig wieder zu institutioneller Kontrolle genutzt wird. Jürgen Link hat bezüglich Normalisierung nochmal unterschieden, einen Protonormalismus, das ist so auch die Zeit so eher um 1800, und der Flexibilisierung dieses Normalismus, das ist sowas, was ja typischerweise Ende der 60er, ab da fängt das an. Das, was wir vorhin an diesem Kreisbild hatten, enge Grenzen, die sich allmählich stärker auflösen. Das ist ein typisches Merkmal unserer spätmodernen turbokapitalistischen Welt. Das heißt, wir finden in vielen Sachen einen Wandel zu geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung. Das benennen verschiedene Soziologen wie Verhandlungsmoral, das ist Schmidt, das ist ein Sexualwissenschaftler aus Hamburg. Die Idee der reinen Beziehung, also die Beziehung um ihrer selbst willen, Anthony Giddens. Oder Sigusch, die Entwicklung zu neuen Geschlechtern und Sexualitäten. Um jetzt zurückzugehen, die erste Institution, die sich damit beschäftigt hatte, waren Religionen. Und wir finden den Hintergrund in der Geschichte von Sodom und Gomorra, die sich eben im Alten Testament findet, von daher sowohl für ein jüdisches Selbstverständnis, für ein christliches Selbstverständnis, wie für den Islam relevant ist. Und woraus die Idee geboren wurde und dann schon ab der Spätantike im untergehenden Römischen Reich angewendet wurde. Sexuelle Handlungen zwischen Männern sind sowas Schlimmes, das muss mit Todesstrafe bedroht werden. Diese Idee bringt diese Umsetzung von religiösen Normen in juristische Normen. Wir haben eine ganz lange Zeit, das ist ein großes Thema im Mittelalter, das die sogenannte Sodomie, von Sodom und Gomorra abgeleitet, dass das mit Häresie, also Abfall vom Glauben, verknüpft wurde und dann mit Satanismus gezeigt wurde. Das sieht man hier auch so ein bisschen in der oberen Grafik. Diese Entwicklung zieht sich ja in gewisser Form immer noch durch. Selbst wenn man es manchmal nicht mehr ganz deutlich auf Sodomie bezeichnet, dass man andere Begriffe verwendet, heutzutage sind es eher die Polemiken gegen Gender, die spannenderweise ihren Ursprung darin haben, dass der Vatikan mit dem Iran zusammengearbeitet hat, um gegen die Weltfrauenkonferenz in Peking, wo der Begriff Gender aus dem eher akademischen und aktivistischen in die politische Öffentlichkeit der UNO gekommen ist, seitdem polemisieren die dagegen. Inzwischen haben es die Evangelikalen aufgegriffen und von dort zusammen ist es in den Rechtspopulismus gewandert. Von daher aufzupassen, auch wenn ich im nächsten Mal schildere, wie Kriminalisierung passiert ist und wie wir eigentlich für westliche Länder eher inzwischen eine Tendenz zur Entkriminalisierung haben. Der Einfluss dieser religiösen Kräfte, und zwar sowohl christlicher wie islamischer, auf verschiedene Staaten der Welten gehen eher dahin, dass neue Strafgesetze geschaffen werden. Das konnte man sehr deutlich am Beispiel Uganda sehen. Das Gesetz ist von US-amerikanischen Evangelikalen geschrieben worden und durchaus mit der Sache, wenn ihr weiterhin Entwicklungshilfe, und die kriegen eher Entwicklungshilfe aus christlichen Kontexten in den USA, wenn ihr das weiter haben wollt, dann macht bitte ein sehr rigides Gesetz und das sollte erst ursprünglich Todesstrafe sein, dann 25 Jahre Strafbarkeit. Das wurde geradezu diktiert aus einer christlichen evangelikalen Perspektive. Oder, wie dieses Plakat vom Daily Pride zeigt, es weitet sich auf andere Religionen aus. Man kann es gar nicht im Hinduismus deutlich nachweisen, aber in Indien ist über das britische Kolonialrecht das britische Recht übernommen worden und der Kampf, von dem man vielleicht auch schon gelesen hat in den letzten Jahren über Gerichtsentscheidungen, die Strafbarkeit von Homosexualität abzuschaffen, wurde dann sehr stark auch von Vertretern des Hinduismus kritisiert und mit einer religiösen Norm, die eigentlich aus einem anderen religiösen Kontext übernommen worden ist, begründet. Kommen wir zur Kriminalisierung. Wir hatten diese Überführung in der Spätantike. Wir finden später eine Einführung von Strafbarkeit. Es gab spezielle Gesetze gegen Transvestition, die es verboten haben, dass Männer sogenannte Frauenkleidung oder Frauen sogenannte Männerkleidung tragen. Wie am Beispiel Indien schon erwähnt, im britischen Kolonialismus sind diese europäischen Gesetze in viele Teile der Welt exportiert worden, wo es sie vorher nicht gab. Die werden zwar zum Teil jetzt als typisch aus diesem Kontext kommend erklärt, das findet sich in verschiedenen afrikanischen Kontexten, wo die Aussage ist, Homosexualität sei unafrikanisch. Lässt sich historisch nicht halten, das ist eine Einführung über das britische Kolonialrecht, aber wird inzwischen als eigenes wahrgenommen. Wir hatten im deutschen Strafrecht mal eine Anerkennung von dem, was heutzutage Intergeschlechtlichkeit heißt und damals mit dem Begriff Hermaphrodit bezeichnet wurde. Da gab es Rechtsnormen, dass Hermaphroditen beim Erreichen des 18. Lebensjahres selber entscheiden können, zu welchem Geschlecht sie denn gehören wollen. Etwas, was ganz modern klingt, dieses ich kann selber über mein Geschlecht bestimmen, was sonst in Teilen des Bürgerrechts erst kürzlich eingeführt worden ist. Oder wir haben, und zwar spannenderweise ausgehend von Großbritannien, das war die Thatcher-Regierung, die diese Idee der Verbot der Homopropaganda hatte, die wir jetzt eher mit Russland verbinden, aber auch in verschiedenen afrikanischen Staaten finden. Oder neue Gesetze gegen Pornografie und Sexarbeit, auch da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Ich habe schon erwähnt, dass die Selbstdefinition von Ulrichs aufgegriffen worden ist in der Psychiatrie. Und zu verstehen, die Psychiatrie hat sich als Disziplin nur durchsetzen können, weil sie die Perversion als Kernthema genommen hat. Und auch da war schon vorher sehr die Frage, ist das denn angeboren? Das war die Vorstellung von Perversion oder ist es durch Handeln in der Biografie zum Motto geworden? Das ist die Perversität. Foucault nennt diese Beschäftigung der Psychiatrie damit die Einpflanzung der Perversion. Man denkt, das ist, sind alte Kamellen, aber wenn man in die aktuellen medizinischen psychiatrischen Diagnosemanuale reinguckt, sowohl das von der Weltgesundheitsorganisation wie das von den amerikanischen Psychiatern, was immer etwas aktueller ist und meistens das aufnimmt, was dann auch weltweit von der WHO übernommen wird, dann finden wir zum Beispiel bei der WHO immer noch eine Diagnose, die ichdystone Sexualorientierung heißt und die man durchaus mit homo- oder bisexuell auch kodieren kann. Das ist die Nachfolgekategorie von dem, was mal Homosexualität hieß. Crossdressing, Fetische, BDSM können immer noch unter paraphilen Störungen eingeordnet werden. Transgeschlechtlichkeit hat nur bei den Amerikanern inzwischen einen neuen Begriff gefunden. Der heißt inzwischen Geschlechtsdysphorie. Es ist anzunehmen, dass der übernommen wird. Und Intergeschlechtlichkeit wird nicht nur medizinisch, sondern auch psychiatrisch weiter als Diagnose geführt. Nur der Hinweis darauf, Intergeschlechtlichkeit als medizinische Kategorie. Weiterhin wird im Kleinstkindalter werden Diagnosen durchgeführt, werden Hormone gegeben, werden Operationen an Genitalien durchgeführt und wird häufig bis in die Pubertät oder ins frühe Erwachsenenalter Psychotherapie gemacht. Man wundert sich, weil wir hatten doch kürzlich eine Änderung. Die Änderung, nachdem es bis vor anderthalb Jahren, zwei Jahren die Eltern einen Geschlechtseintrag nach 14 Tagen machen mussten und von daher eine Entscheidung treffen mussten, ein Kind, was biologisch nicht männlich oder weiblich war, männlich oder weiblich zu klassifizieren, das ist aufgehoben worden. Es gibt aber eine Untersuchung, dass derzeit in Deutschland fast genauso viel, nämlich über 2000 Operationen im Jahr an Kleinstkindern durchgeführt werden, um sie angeblich davor zu schützen, dass sie diskriminiert werden, aber tatsächlich im Grunde ist es eine Form von Genitalverstümmelung, die gemacht wird. Das hatte ich im Grunde auch schon erwähnt, diese Frage, wie Selbst- und Fremdkonzepte zusammenhängen. Das habe ich am Beispiel von Ulrichs deutlich gemacht, dass es von den Psychiatern aufgegriffen worden ist, dass diese neuen Begriffe, die entstanden sind, bald die Entstehung des Begriffes Homosexualität, dann Transvestit oder ähnliches, dass diese Begriffe auch immer wieder zur Selbstorganisation aufgegriffen worden sind, häufig immer mit diesem Fokus auf eine Annahme, sich selber biologisch begründen zu können. Und man kann, vielleicht das ist das Einzige, was ich die behalte ich noch, so kann man im Grunde, das tun einzelne Historiker, davon sprechen, dass Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit als Konzepte eine gemeinsame Kreation, also eine gemeinsame historische Entwicklung von denen, die sich als Betroffene so bezeichnet haben, und Medizinern und Psychiatern gewesen ist. Dass es also ein gegenseitiges Beeinflussen war. Das heißt, der Prozess der Institutionen, die zugreifen und eine bestimmte Subjektivierung erfordern und der Versuch, sich von Normen abzusetzen, die hängen viel enger zusammen, als man es manchmal denkt. Das sind immer Verschiebungen, was ist normativ im Moment möglich, welche Spielräume sehe ich, welche Formen des Abwendens von Normen finde ich, die dann selber wieder normiert werden. Das sind Prozesse, die eng zusammenhängen. Aber es zeigt auch immer auf, wie viele Handlungspotenziale gibt es, und die sind dann im Laufe der Geschichte der Selbstorganisation seit Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr genutzt worden, immer neue Spielräume auch zu entwickeln. So, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Wie sieht es denn mit den Veränderungen aus? Einerseits als Ethnologe gucke ich ja gerne auch in die globale Perspektive, zu sehen, wie breiten sich bestimmte Konzepte aus. Und es hat sich sowohl Heteronormativität ausgebreitet über die Institutionen, wie dann seit den 80er Jahren die Selbstkonzepte als LSB im TTIQ. Das sehen wir also alles. Wobei dann ein ganz entscheidender Faktor, der ist weiter unten angegeben, die Diskurse über HIV und AIDS im Kontext der internationalen Konferenzen dazu haben immens dazu beigetragen, ein Konzept Homosexualität medial in verschiedenen in den verschiedensten Regionen der Welt bekannt zu machen. Wir haben eine Ausbreitung von Selbstorganisationen, und das können ganz, ganz kleine NGOs sein. Das können Sachen sein, die eher über das Internet organisiert sind. Die finden wir in vielen Teilen der Welt trotz zum Teil massiver Strafbarkeit von Homosexualität oder von Migrantinnen aus Ländern, die dann in Metropolen, in westlichen Ländern leben, die von dort aus was organisieren. Wir finden das an vielen Orten der Welt, trotz einer zum Teil sehr rigiden Verfolgung davon. Gucken wir uns die Entwicklung der Entkriminalisierung an. Wie bereits erwähnt, das erste Mal, dass so im vom Christentum geprägten Europa Homosexualität nicht mehr strafbar war, war 1803 in Frankreich. Und Napoleon hat ja weite Teile Europas zeitweise besetzt gehabt. So hat es sich dann auch auf Spanien ausgewirkt und hat sich auf manche deutsche Länder ausgewirkt. Die nächste Welle der Abschaffung der Strafbarkeit beginnt in den späten 60ern, dann in den 70ern. Wir haben das in Deutschland, 69 wird Paragraf 175 reformiert, dann 73 wieder und erst 94 abgeschafft. Andererseits haben wir schon seit den 70ern in der frühen homosexuellen Bewegung, manche nennen sie auch die zweite homosexuellen Bewegung oder die Schwulenbewegung, auch da tauchte schon die Idee auf, die Ehe zu öffnen. Das ist dann erstmal wieder untergegangen, und wir haben ja auch gesehen, so im lesbischen Separatismus der 1980er Jahre, da war ja eher Abschaffung der Ehe das Thema, bis es dann in den frühen 90ern wieder aufgegriffen worden ist. Wir haben immer mehr Gleichstellungsgebote oder Antidiskriminierungsgesetze in verschiedenen Ländern. Die Frage, worauf sie sich beziehen, ist immer zum Teil sehr eingeschränkt. Wir wissen, in Deutschland ist das AGG, das bezieht sich auf Dienstleistungen und Arbeitsplatz und nicht auf weitere Sachen. Und wir haben massive Ausnahmen. Und wo haben wir die Ausnahme? Bei den sogenannten Tendenzbetrieben, also wieder bei den religiösen Institutionen, denen wir im Grunde diese Gesetze per se zu verdanken haben. Und was wir haben, es gibt seit ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahren, erste Staaten, die weitere Kategorien des Personenstands einführen. Interessanterweise sind es Indien und Pakistan, die vor dem Hintergrund dessen, dass es dort Menschen gibt, die heutzutage Transgender auch genannt werden, wo der Begriff, der lange in der Literatur war, Hijra war und auch lange ein Selbstbegriff war, für die ist ein eigenes Personenstand eingeführt worden. Und es wird jetzt neutral von Transgender in der englischsprachigen indischen Presse berichtet. Es gibt einzelne Bundesstaaten in Australien, und es gibt ein neues Gesetz, ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt wird, in Kanada kann man auch neutral als Geschlechtseintrag zukünftig bekommen. Also es passiert etwas, sodass diese Versuche, die es auch im deutschsprachigen Raum gibt, wo immer mal jemand klagt, ich möchte neutral oder drittes Geschlecht oder inter haben, warten wir mal ab, das wird ein Kampf der nächsten 10, 15 Jahre sein, dass sich da vielleicht was verändert. Andererseits auch die Sache, wo wird Personenstand relevant sein, wo wird da möglicherweise auch drauf verzichtet. Wir haben es in Deutschland am ehesten an der Diskussion bei der anonymisierten Bewerbung, also überhaupt in bestimmten Zusammenhängen erstmal darauf zu verzichten. Das Ganze wieder mit dem Hinweis, die Paradoxie, während das eine entkriminalisiert wird, wird was anderes wieder kriminalisiert. Das passiert gleichzeitig und das passiert je nachdem, wie Regierungen dran sind. Wir sehen den großen Umschwung in den USA, wo eben sehr, sehr viel zu befürchten ist, dass da wieder mit Kriminalisierung oder eben mit anderen Gesetzen, wird wieder typisch über Religion argumentiert, dass Menschen aus religiösen Gründen dann wieder LGBTQ Sachen ausschließen dürfen. Die Psychopathologisierung der Homosexualität ist auch schon lange kritisiert worden. Besonders wichtig sind dann die 60er, da gibt es eine Antipsychiatriebewegung und es gibt diese Texte von Michel Foucault, aus denen man manches von dem, was ich erzählt habe, schon andeutungsweise herauslesen kann. Die US-Schwulenbewegung hat sich in den 70er Jahren ganz stark auf das Thema Psychopathologisierung gestürzt. Ganz anders als die deutsche Bewegung, die seit 1897 Fokus auf Strafbarkeit hatte, also auf Kriminalisierung, war da der Fokus auf Psychopathologisierung. Und der erste große Erfolg war die Streichung der Diagnose Homosexualität aus dem Register der amerikanischen Psychiater. Es wird gerne Streichung genannt, eigentlich wird es eine Verschiebung der Diagnose, sie wird also immer durch die Hintertür wieder eingeführt und ist erst im Grunde jetzt in dieser neuen Fassung DSM-5 rausgekommen und in der WHO ist sie noch drin. Was wir haben, ist als immens wichtiger Faktor eine Menschenrechtsdebatte. Ich weiß nicht, wer schon mal von den Yogyakarta-Prinzipien gehört hat. Die Yogyakarta-Prinzipien sind aus einem Zusammenschluss von Menschenrechtsaktivisten sowohl aus dem Norden wie aus dem Süden zustande gekommen. Die haben in Yogyakarta getagt und haben angeguckt, wenn ich alle Menschenrechte durchgehe, die eigentlich garantiert sein sollten, wie wirkt sich das auf Geschlecht und sexuelle Orientierung aus? Und da gibt es dann klare Ansagen, die genau sagen, du sollst nicht kriminalisieren, du sollst nicht psychopathologisieren. Es gibt ganz, ganz viele Prinzipien, also wenn hier Prinzip 2b und 16 oder 18f genannt ist, das sind 25, die dann zum Teil noch in 5, 6 Punkte aufgegliedert sind. Das ist spannend, das zu lesen. Die Yogyakarta-Prinzipien gibt es auch auf Deutsch. Die Übersetzung ist nicht ganz korrekt, deswegen habe ich die englische Sprache angegeben. Das heißt, wir haben einen Kampf, statt zu verwerfen, statt zu fordern, dass sich Menschen anpassen und heteronormativ werden, sie anzuerkennen. Das hat viel stärker schon im Bereich Homosexualität geklappt. Im Bereich Trans ist das noch ein ganz beginnender Prozess. Es ist eher schon auf der Ebene der Beratungsstellen mancher Fachverbände, wo deutlicher aufgegriffen wird, wir müssen Transsexualität aus diesen Diagnoserastern nehmen. Es sind einzelne Staaten, die was getan haben. Wir haben nämlich ein Dilemma. Bisher gibt es die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung, was eine Pathologisierung von Geschlechtsnonkonformität, Crossdressing, Transgender, Transsexualität ist und eigentlich auch dazu dient, es möglichst zu verhindern. Wir haben in Deutschland seit Anfang der 80er Jahre das Transsexuellengesetz und das ist bisher bei uns, man braucht eine Diagnose Transsexualität, um Zugang zu einer Behandlung zu bekommen, zu Hormonen oder Operationen an Geschlechtsteilen, damit es von der Krankenkasse übernommen wird. Das TSG ist mehrfach geändert worden aufgrund von Kämpfen von Transsexuellen. Zum Beispiel, es gab eine Regelung, dass die erst fortpflanzungsunfähig gemacht werden müssen. Die ist zum Glück gefallen, weil vor dem Kontext Menschenrechte, es wurde mit der Menschenrechtslage argumentiert und die hat sich durchgesetzt. Bisher ist es aber so, man muss diese Diagnose akzeptieren, um an Behandlung zu kommen. Transgender fordern schon länger die Abschaffung der Diagnose. Das hat zum Beispiel in Frankreich vor ein, zwei Jahren geklappt. Und sie fordern die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Es gibt, wenn man sich anguckt, was in manchen Länderparlamenten, was Linke und Grüne schon entwickelt haben, was zum Teil im Bundesrat schon drin war, dann gibt es ganz neue Vorstellungen. Das Ziel ist es, eine freie Wahl des Geschlechtseintrags, der zum Beispiel in Schweden, Dänemark und Norwegen möglich ist und jetzt demnächst in Kanada möglich wird. Das Ganze ist, wir haben ein System Krankenkasse und es wird immer noch über Krankenkasse organisiert, nicht über andere, nicht über Sozialamt oder so etwas. Wie kann eine Finanzierung von Hormonoperationen gewährleistet werden, ohne dass es die Diagnose gibt? Das ist eine Diskussion, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geführt wird. Was könnte ein Weg sein, der das ermöglicht? So. Meine Zeit ist fast zu Ende, aber ich wollte ja einen Ausblick machen auf aktuelle Auseinandersetzungen. Wir haben also heutzutage Kulturkämpfe um Geschlechter und Sexualitäten. Wir haben die Menschenrechtsperspektive, wir haben eine gewisse Akzeptanz von Vielfalt. Wir finden sie spannenderweise gerade auch im Kontext des heutigen Kommerzkapitalismus. Wir finden sie auf manchen Ebenen in den sozialen Medien. Und wir haben weiterhin Heteronormativität, sowohl in bestimmten Institutionen, aber auch in staatlichen Institutionen und auch gerade in den sozialen Medien, wo es sehr viel Hass gegenüber LSBTTIQ gibt. Die Grundformel, um die sich heutzutage viel organisiert wird, ist ein vermeintliches, ich betone es deutlich, vermeintliches Elternrecht auf unschuldige Kinder. Also diese Figur des unschuldigen Kindes, die sich im Grunde auch in deutlicher Absetzung von dem, was zum Beispiel die Annahme von der Erbsünde ursprünglich war oder die Annahme der Triebhaftigkeit des Menschen in der Psychoanalyse, ist eine neue Figur. Das Kind ist per se unschuldig. Und Sexualität ist das Schuldige und das kommt von außen auf die Kinder zu. Das ist die neue Formel, über die seit 15 Jahren das organisiert wird. Also es wird propagiert, dass Eltern ein Recht auf ein unschuldiges Kind haben, was per se asexuell sein soll, explizit, aber implizit eben heteronormativ sein soll. Und es wird eben sehr deutlich, es werden gerne Kinder zu diesen Demonstrationen der besorgten Eltern oder ähnlicher Gruppierungen in anderen Ländern genommen, die dann dafür mitschreien sollen, dass sie doch nichts mit dem bösen Sex zu tun haben wollen. Wir haben auch auf der weltweiten Ebene, ich habe die Yogyakarta-Prinzipien erwähnt, jetzt vielleicht noch die ILGA, die International, die hieß mal International Lesbian and Gay Association, daher noch die Abkürzung, die haben aber inzwischen auch das ganze Spektrum aufgenommen. Und das ist nicht, das wird auch gerne manchmal gesagt, das ist so eine westliche Perspektive. Die ILGA gibt es weltweit und jeder Kontinent hat eigene Untergruppen und in den Staaten, in denen es möglich ist, gibt es auch staatliche Untergruppen. Wir sehen also, dass neben der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dann spezielle Erklärungen, Konventionen bezüglich auf Frauen, auf Menschen aus indigenen Ethnien, auf Kinder und eben mit den Yogyakarta-Prinzipien auf LSBT. Die haben I nicht drin, das ist zu einer Zeit geschrieben worden, da war Inter noch so wenig Thema, dass es noch gar nicht mitgedacht worden. Diese Yogyakarta-Prinzipien, das ist eine Erklärung. Es haben einzelne Institutionen, einzelne Länder haben das aufgegriffen. Spannenderweise die meisten Länder nur in der Außenpolitik, auch in Deutschland. Es gibt nicht die Idee, wir haben Menschenrechtsverletzungen, die sich auf LSBT beziehen, auch bei uns. Nein, das nutzen wir nur in der Außenpolitik. Das sagt vielleicht was sehr aus. Es gibt ja auch Begriffe dafür, Homonormativität, Homonationalismus. Wenn man einen Beleg dafür haben will, liegt der zum Beispiel da drin. Andererseits wird es auch auf der UN-Ebene aufgegriffen. Der frühere Generalsekretär Ban Ki-moon hat es aufgegriffen, der Menschenrechtsrat hat es aufgegriffen. Aber es gibt genug Staaten, die auch dagegen opponieren. In der spätkapitalistischen Konsumgesellschaft haben wir eine Gleichzeitigkeit. Wir haben die einen Menschen, die sehr dafür sorgen, Geschlechternormen zu erfüllen. Wir haben immer mehr Produkte, die gegendert werden. Das Überraschungsei gibt es jetzt in Blau und in Rosa. Es gibt bis hin in Baumärkten Abteilungen eher Werkzeuge, die für Frauen anders vermarktet werden oder so. Das gibt es inzwischen. Also das heißt, wir haben so ein Übererfüllen von Geschlechternormen und wir haben im queeren Kontext ein Brechen davon. Sexualwissenschaftlich kann man davon sprechen, dass die Sexualität immer wieder fragmentiert und neu organisiert wird. Wir haben eine immense Fetischisierung bekleideter Körper und sexueller Handlungen. Wir haben also einerseits dieses Normativität und andererseits fast ein Anything Goes. Wir haben eine gewisse Reduktion von Heteronormativität, insbesondere was Homo angeht, wobei das auch immer bedingt ist. Fragt man nach, wie viele Menschen waren für Öffnung der Ehe, dann war man eher bei Zahlen von 80%. Wenn man danach fragt, wie sieht es aus, ob man Probleme hat, wenn man einen schwulen oder lesbischen Nachbar hat, dann sind es auch erstaunliche 40%. Und wenn es an die eigenen Kinder geht, dann wird doch noch häufig gesagt, ach, ich will es doch lieber nicht, die haben ja so viele Probleme dann. Also das ist so eine ganz gespaltene Haltung unter den Menschen, die man in den unterschiedlichen Untersuchungen, je nachdem wie die Frage ist, finden kann. Transfeindlichkeit ist vermutlich deutlich höher. Es gibt kaum Untersuchungen, die Transfeindlichkeit angucken. Es gibt inzwischen einige, die zu Homofeindlichkeit gehen. Das heißt, wir haben so eine Paradoxie, was gleichzeitig passiert. Eine Affirmation des Normativen und eine Subversion desselben. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, diese Einstellung zu Lesben und Schwulen, das wird immer mal gemessen, so diese Drittel-Drittel-Drittel-Sache, die lässt sich ungefähr wiederfinden, auch wenn die Zahlen, je nachdem wie die Fragen gestellt sind, manchmal etwas anders. Und wie eingangs gesagt, wieder passend zum Festival Contre le Racisme, sind nicht nur hängen diese Normensysteme zusammen und die Institutionen zusammen, sie hängen nicht nur damit zusammen mit der Verwissenschaftlichung des Denken über das Menschen seit dem 18. Jahrhundert, sondern wir finden es auch bei Menschen. Wer eher zu sexistischen Einstellungen neigt, neigt eher auch zu rassistischen Einstellungen. Hat eine konservative Orientierung, ist eher religiös orientiert, ist eher ein Mann. Manchmal finden wir auch einen Zusammenhang zur Klassenpositionierung. Wir finden es bei älteren Erwachsenen, wir finden es bei Jugendlichen. Bei Jugendlichen muss man verstehen, das hat damit zu tun, dass sie selber in der Pubertät sind, sich selber finden müssen. Aber genau das ist der Grund, ganz viel im Grunde Sexualpädagogik zu machen, um alle zu unterstützen. Sowohl die, die dann eher bei Heterosexualität landen werden, wie die, die bei anderen Orientierungen landen werden. Die brauchen alle Unterstützung da drin, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Normen. Ich erwähnte schon, wie er da wie zusammenarbeitet. Vielleicht mal noch kurz zu dieser Hasspropaganda. Wir finden statt dieser Orientierung an den Menschenrechten, alle Menschen haben Rechte, und zwar unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung, eine große Tendenz, erneut zu Biologie, Pathologie, Psychopathologie, Strafrecht zu denken. Und das finden wir sowohl bei einzelnen Autoren, die als Biologen auch tätig sind. Wir finden das bei Politikern, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Wir finden es in sozialen Medien. Aber es gibt doch Männer und Frauen, das ist doch biologisch, das liegt doch an Testosteron, das liegt doch daran. Das findet sich ganz, ganz stark, und wir haben es zum Teil ja wieder in den letzten Tagen auch in den Medien gehabt, wo genau das wieder aufgegriffen wurde. Da wird also ein Gegensatz zwischen Natur und Kultur aufgemacht, ganz im Gegensatz zu dem, was ich eingangs berichtet habe, wie sehr muss man Biologie, Psychologie, Soziales und Kulturelles zusammendenken. Die Hintergründe sind, gerade weil sich Heteronormativität teilweise flexibilisiert und es dadurch eine gewisse Sichtbarkeit, eine gewisse politische Anerkennung und eine gewisse Normalisierung sowohl von feministischen Positionen wie von LSBTTIQ gibt, und weil dadurch Maskulinität, Femininität, Heterosexualität nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, wie es vor ein paar Jahrzehnten schien, und mit den Ängsten, die sich überhaupt mit postmoderner Globalisierung zusammenhängen. Da sind die Zusammenhänge, und sie zeigen sich deutlich in der in den Machtkämpfen, in der Modernisierung des Christentums. Wir sehen im deutschsprachigen Raum sehr großen Unterschied zwischen katholischer Kirche und der eigentlich evangelisch-lutherischen Kirche, in dem, das haben wir auch die letzten Tage wieder gehabt, wie stehen sie zu diesen Themen. Es gibt einzelne Landeskirchen der evangelischen Kirche, die haben Zentren für Genderfragen oder so etwas. Und der Papst sagt, Gender ist schlimmer als die Neutronenbombe, weil sie zerstört Familien. Da haben wir also unterschiedliche Positionen. Aber auch im evangelischen Spektrum haben wir das evangelikale Spektrum. Und es ist erstmals im Rat der EKD sitzt auch ein Evangelikaler drin, genauso wie ein Schwuler drin sitzt. Also das ist in den protestantischen Kirchen ist da sehr viel mehr Spielraum drin, aber auch mehr Auseinandersetzung. Ebenso geht es darum, im Islam, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, es ist in Berlin vor 2 Wochen oder so eine selbstständige, sich als liberal verstehende Moschee gegründet worden, die auch offen sein soll, wo Frauen und Männer zusammenbeten, die offen sein will für LSBT. Was ist das Ergebnis? Die klassischen Verbände, auch hier im deutschsprachigen Raum, wettern dagegen und es ist inzwischen eine Fatwa ausgesprochen worden, also ein Rechtsgutachten, dass das illegitim sei und dass das unislamisch sei. Das heißt, die Auseinandersetzung haben wir da auch wenn wir die in sehr viel kleineren Zusammenhängen sehen. Vor diesem Hintergrund formiert sich Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus neu. Leute, die vorher bei der CDU waren, wandern da zum Teil hin ab. Nationalismus, etwas, was man eher Maskulismus nennt, das formiert sich neu. Die verschalten sich im Internet, die verschalten sich im Magazin wie Compact oder ähnliches. Und die finden sich dann irgendwann alle innerhalb von anderthalb Jahren irgendwann bei der AfD wieder. Und wir haben ja einzelne AfD-Politikerinnen, die ganz deutlich feindliche Positionen übernehmen und das ist ein Kernthema, das ist nicht ein Randthema der AfD, was seit der Gründung ist dieses Polemisieren gegen Gender und damit gegen LSBTIQ und gegen Feminismus ist Kernthema der AfD. Ich könnte noch was erwähnen, dass es immer noch Homoheiler gibt, dass es erst in einzelnen Staaten Verbote gibt, das durchzuführen. Man weiß längst, dass diese Versuche willentlich geschlechtliche Identifikation oder sexuelle Orientierung zu ändern, dass es nicht funktioniert. Alle Ansätze sind gescheitert, es ist längst belegt. Man weiß eher, dass sie schädlich sind, aber es gibt kaum Verbote. Auch in Deutschland ist es nicht verboten, das durchzuführen. Das heißt, wir brauchen weiterhin diesen Kampf dagegen. Bei missionaufklärung.de findet man da relativ gute Sachen dazu. Es wird zum Teil übertragen auf Fetische, Transvestismus oder BDSM. In Dänemark und Norwegen sind diese Diagnosen aus dem Diagnoseraster genommen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen schon auf andere Länder übertragen ist. Bei uns kann man, je nachdem, mit wem man es zu tun hat, kann daraus das immer noch als Störungskategorie verwendet werden. Zu Trans hatte ich auch schon erwähnt, dass es diese Forderung der Abschaffung der Begutachtungspflicht gibt, überhaupt der Abschaffung der Diagnose, aber die Frage, wie es organisiert werden kann, dass medizinische oder psychologische Maßnahmen bezahlt werden. Auch für Intergeschlechtlichkeit, das sind einzelne Intersex-Aktivisten, die dann als Erwachsene auch versuchen, über Gerichtsprozesse, die haben es ja auch zum Teil geschafft, Mediziner zu verklagen, die fordern die Abschaffung der medizinischen wie der psychiatrischen Diagnosen und fordern eben die Selbstbestimmung. Ich habe ja auch schon die Beispiele genannt, wo das schon möglich ist. Von daher bleibt die Zweigeschlechternorm zu kritisieren, sodass die Frage, bist du ein Mann oder eine Frau, nicht mehr mit Ja oder Nein, sondern mit, also nicht mit Mann oder Frau, sondern mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Wir brauchen also einen psychosozialen Perspektivwechsel, den gibt es. Es gibt etliche Fachverbände, die sich damit beschäftigen, oder etliche von Fachleuten gemachte Seiten, auf denen man das nachlesen kann. Es gibt eine sehr gute Einführung in Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer Psychology, wo man ähnliche Themen findet. Wir müssen auch betonen, dass in der Literatur wird es meistens Minderheitenstress genannt. Ich würde es nennen Stress aufgrund der subalternen Positionierung, also der gesellschaftlich untergeordneten Situierung. Die schon erwähnten Folgen, die eben nicht nur für das Coming-out in der Jugend relevant sind, sondern eben auch im Erwachsenenalter. Wenn man also schon irgendwas aus den Diagnoserastern nehmen will, was es gibt, das sind aber keine Diagnosen, das sind nur so Zusatzdiagnosen. Wie ist es Zielscheibe feindlicher Diskriminierung oder Verfolgung statt Homosexualität als Problem oder Trans als Problem oder abnormale psychosoziale Situation, nämlich Diskriminierung als abnorme Situation zu verstehen. Von daher kann man auch davon sprechen, wie wirkt sich das im Coming Out aus, wobei ganz, ganz wichtig ist, man denkt, über die Medien gibt es ja jetzt so viele Informationen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Jugendliche zum Teil jahrelang nur über Online-Medien Wissen beziehen, zum Teil nur über Online-Medien kommunizieren und häufig noch Jahre brauchen, bis sie den ersten anderen Menschen treffen, der auch LSBTIQ ist. Also aufpassen, diese Medien, das genügt nicht. Also es braucht die realen Menschen, es braucht die Projekte, die sich direkt an Jugendliche richten und es braucht die Sexualpädagogik in den Schulen. Weil gerade Schule, Ausbildung und zum Teil Studium einfach noch Diskriminierungsorte sind. Was sich verlagert hat, ist, dass diese Selbstbezeichnung häufig schon viel früher angewendet wird, aber eben lange nur für sich selber. Vielleicht damit, mit diesem Zitat von Judith Butler, und man könnte vielleicht an den letzten Satz anhängen, dass diese Art mit LSBTIQ umzugehen nicht nur ungerecht und kriminell ist, sondern möglicherweise selber ein Ausdruck von nach innen genommenen Normen, die zu wenig reflektiert sind, könnte man auch noch enden. Und damit hätte ich trotz Überziehungs doch mal geschafft, durchzukommen.
Weltfunk.